Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe der Internationalen Stadt Ulm. Mein Name ist Katharina Strass und ich habe wieder eine spannende Gästin in der Leitung, Kirsten Jakob nämlich. Sie lebt in Ulm, wo sie sich für Inklusion stark macht. Unter anderem in der Elterngruppe Inklusion in Ulm, bei der Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen e.V., kurz LAG, wie auch auf ihrem Blog Zwischen Inklusion und Nixklusion, den sie gemeinsam mit einer Kollegin bespielt. Hallo Frau Jakob.
Hallo Frau Strass.
Sie sind ja ganz schön aktiv. Was mir sofort auffällt, ist, dass es Ihnen Ihrer Arbeit offensichtlich vor allem um Inklusion geht. Was genau meint das denn?
Das meint eigentlich, dass Menschen mit Behinderungen die gleichen Chancen, die gleichen Möglichkeiten und die gleichen Lebensumstände haben können wie Menschen ohne Behinderung. Also, dass die bestehenden Hindernisse ausgeräumt werden und ein gleichberechtigtes Miteinander und eine Teilhabe an der Gesellschaft stattfinden kann.
Ja, wie sind Sie denn zu dem Thema gekommen oder ist das Thema zu Ihnen gekommen und warum ist es Ihnen wichtig, sich dafür einzusetzen?
Ja, wie die Mutter zum Kinde, sprichwörtlich. Und zwar mit meinem Sohn Hans, der jetzt vor fast 21 Jahren geboren wurde mit einem komplexen Herzfehler und der Trisomie 21. Und ich dann quasi oder wir von einem Moment auf den anderen uns mit dem Thema Behinderung und wie unsere Gesellschaft mit Menschen mit Behinderung umgeht, dann hautnah betroffen waren.
Ja, das ist ja auch ein sehr großes Feld, das Feld der Inklusion. Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich denn insbesondere oder was beschäftigt Sie denn besonders in Ihrer Arbeit?
Also besonders beschäftigt mich natürlich immer, sage ich mal, chronologisch das, was auch mein Sohn beschäftigt. Also wir wachsen da so von einem Themenfeld in das andere, auch durch die persönliche Erfahrung hinein. Und er ist, wie gesagt, jetzt 21. Er hat also viel Zeit in der Schule verbracht, wie andere junge Menschen in diesem Alter. Und deswegen war natürlich auch das Thema schulische Inklusion ein ganz großes für uns. Und auch vor allem deswegen, weil als mein Sohn in die Schule kam, es überhaupt noch nicht die Möglichkeit gab, ihn an einer allgemeinen Schule anzumelden. Also er wurde noch eingeschult unter diesem Sonderschulzwang. Also er musste Schüler einer Sonderschule werden.
Und was war dann der Punkt für Sie zu sagen, okay, jetzt muss ich aktiv werden, jetzt bringe ich mich ein und engagiere mich?
Naja, einfach der Wunsch, dass sich Dinge ändern, dass sich die Verhältnisse dann in diese Richtung ändern, wie wir uns das für unseren Sohn gewünscht haben und wo wir eben auch der Ansicht sind, dass es in unserer Gesellschaft die Richtung ist, in die es gehen sollte. Also, dass Menschen mit Behinderung nicht abgesondert leben von den anderen Menschen, sondern ein gleichberechtigter und überall anwesender Teil unserer Gesellschaft. Also in all ihren unterschiedlichen Aspekten gehören Menschen alle in die Mitte der Gesellschaft und nicht in irgendwelche extra Lebenswelten, die man für sie aufbaut.
Wie empfinden Sie die Situation denn im Moment in der Gesellschaft, in der wir leben?
Ja, tatsächlich ist Inklusion ein Punkt, über den sehr häufig gesprochen wird. Aber es gibt meiner Meinung nach eben noch eine sehr große Diskrepanz zwischen dem, wie über Inklusion und über Teilhabe gesprochen wird und über das, wie das nachher dann tatsächlich auch verwirklicht wird. Also im Bereich Schule zum Beispiel, in den ich ja jetzt jahrelang aus eigener Erfahrung auch kennenlernen durfte und wo ich auch sehr viele andere Eltern immer wieder treffe oder mich mit denen unterhalte und dann wirklich einen bunten Strauß an Problemen und Hindernissen, die man Menschen, den Eltern und den Kindern in den Weg legt, dann vorfinde. Das hat teilweise also sehr wenig mit Teilhabe an der Gesellschaft zu tun, was da im schulischen Bereich abläuft. Also man kann natürlich lange diskutieren, also vergleicht man das mit vor, ich weiß nicht, 40 Jahren oder so, dann kann man natürlich sagen, es ist vieles besser geworden. Andererseits, der Verein Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen, in dem ich mich engagiere, der wurde bereits vor über 30 Jahren gegründet. Mhm. Und wenn ich das vergleiche mit den Berichten der Gründerväter und Gründermütter, haben wir so berauschende Fortschritte nicht wirklich gemacht. Mhm. Also, das ist eigentlich ein wenig traurig. Also dieser Wunsch, Menschen nach Leistungsfähigkeit, nach äußeren Merkmalen, nach allen möglichen Kriterien zu sortieren und in unterschiedlichen Schubladen abzulegen und in unterschiedlichen Klassen und Schulen zusammenzufassen, also der ist nach wie vor ein sehr, sehr wirkkräftiger. Mhm. Ja.
Ja, sicher. Ich habe auch das Gefühl, dass noch viel Unsicherheit im Umgang mit Behinderung oder Beeinträchtigung herrscht. Und vorne mit dabei ist zum Beispiel auch Sprache. Also sagen wir, dass ein Mensch behindert ist oder beeinträchtigt ist. Wie gehen wir da sensibel mit um? Gendere ich mit Sternchen oder mit Doppelpunkt, um möglichst Screenreader-konform zu sein zum Beispiel? Wie können wir denn als Gesellschaft zum Beispiel in unserem Sprechen, aber auch in unserem Denken und Handeln inklusiver werden, Ihrer Meinung nach? Was braucht es da?
Also ich denke schon, dass es ein wichtiger Punkt ist, dass man auf seine Sprache achtet. Der entscheidende Punkt ist, denke ich, immer, dass man sehr sensibel darauf, auf sein Gegenüber, mit dem man spricht, achtet und eben viel eher sehr viel vorsichtiger ist, als dann vielleicht versehentlich Menschen zu verletzen. Also mein eigener Sohn zum Beispiel, der hasst das, wenn er Behinderung oder als Mensch mit Behinderung angesprochen wird. Und das ist eine Folge der Tatsache, dass in breiten Teilen der Öffentlichkeit behindert als Schimpfwort genutzt wird. Sicher. Und das hat er gehört und er nimmt es eben auch als Schimpfwort wahr. Mhm. Ja? Also ganz schlechte Entwicklung. Ansonsten denke ich, dass jetzt die Worte selber gar nicht so den entscheidenden Unterschied macht. Also wichtig finde ich immer, dass man spürt, dass Bemühen dabei ist, eben nicht von oben herab über andere Menschen zu reden, sondern mit denen zu reden. Mhm. Und ich denke, das ist wichtiger als das einzelne Wording.
Ich habe aber das Gefühl, eben auch durch das Schulsystem in Deutschland, also damit beschäftigen Sie sich ja auch in Ihrer Arbeit ganz viel, ne, mit dem Schulsystem und das ist so ein bisschen ein roter Faden in Ihrer Vita, dass durch das Schulsystem auch gerade dieses Sonderschulding und wenig inklusive Klassen zum Beispiel eben auch diese Gruppe von Menschen mit Beeinträchtigung ferngehalten wird von, also gerade auch in meiner Schulzeit, wenn ich zurückdenke, wir hatten kaum Menschen mit Beeinträchtigung oder also offensichtlichen sozusagen. Haben Sie da auch das Gefühl, dass da einfach Gruppen voneinander getrennt werden und dadurch auch so eine Entfremdung stattfindet, beziehungsweise gar nicht so eine frühe Normalisierung einfach von dem Miteinander?
Ja, ich habe tatsächlich auch mit meinem Sohn die Erfahrung gemacht, dass wenn Kinder und junge Menschen gemeinsam aufwachsen und dann eben auch für eine längere Zeit dann in die gleiche Schule, in die gleiche Klasse geht, dass dann vieles einfach selbstverständlich wird und dass so eine Scheu und so ein, ach, das ist irgendwie was ganz Kompliziertes, das ist nur was für Fachleute, dass das einfach wegfällt. Und das ist eine Chance, die man mit diesem sehr seltenen, also leider immer noch sehr seltenen, relativ seltenen gemeinsamen Unterricht ohne Not für sich vergibt. Denn eine Gesellschaft kann auf die Art und Weise auch von unten, also quasi organisch nachwachsen und in einem anderen Bewusstsein aufwachsen, indem man eben die Vielfalt als eine Bereicherung empfindet und eben sieht, dass dass die Qualität im Leben nicht von Leistung abhängig ist oder von irgendwelchen Dingen, die man besitzt, sondern einfach von diesem Austausch zwischen Menschen. Und der zum Beispiel eben jetzt, wie gesagt, bei meinem Sohn, der ist jetzt nicht so kognitiv stark, ja, dass der eben auch von anderen Dingen gespeist wird als von dem Intellekt, ja. Dass man aber trotzdem sich wunderbar verstehen kann, zusammen lachen kann und gleich auf gleicher Ebene ist, also auf Augenhöhe ist, auch wenn es Unterschiede gibt.
Ja. Ja, vielleicht nochmal konkret die Frage, wie empfinden Sie denn das deutsche Bildungssystem, beziehungsweise wie gut wird denn bereits inklusiv beschult, auch gerade hier vor Ort in Baden-Württemberg?
Also da sprechen ja die Zahlen leider eine deutliche Sprache. Also man hört ja immer irgendwie, es gäbe noch mehr inklusive Schüler und noch mehr inklusive Schüler, aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Tatsächlich gibt es noch mehr Kinder, die mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf gelabelt werden. Und es gibt noch mehr Kinder, die also nicht nur in Baden-Württemberg, sondern deutschlandweit, in manchen Bundesländern mehr, in manchen Bundesländern weniger, aber dieser Trend ist überall gleich, dass immer mehr Kinder in Sonderschulen, in anderen Lern- und Lebenswelten abgedrängt werden und die Kinder, die in der Inklusion wie man das immer so hässlich formuliert, als Inklusionsschüler an Regelschulen sind, dass das Schüler sind, die man quasi dann gelabelt hat, um Ressourcen frei zu schaufeln. Also tatsächlich werden es immer mehr Kinder, die aus der scheinbaren Normmenge aussortiert werden und nicht weniger.
Ja, auf Ihrem Blog schreiben Sie, Zitat, wer sich in Deutschland für Inklusion einsetzt, braucht einen langen Atem und spitze Federn, Zitat Ende. Wo liegt denn die Schwierigkeit in der Inklusionsarbeit hier, auch gerade in Deutschland? Und auf welchen Ebenen kämpfen Sie vielleicht auch mit Ihrer Arbeit?
Also tatsächlich sind es sowohl die Verwaltungsebene, also die Frage, wie Dinge geregelt sind, wie die gesetzlich eingerichtet sind, aber auch so eine Haltung. Und gerade im Schulsystem ist es in Deutschland, also wir haben zum Beispiel auch Freunde, die in England als Lehrer leben, also ein deutsch-englisches Ehepaar, beide Pädagogen, und die immer, vor allem er, der Engländer, ist immer völlig verblüfft ist davon und sagt, die Deutschen haben so eine Freude am Sortieren. Also das ist ihm überhaupt nicht klar zu machen, dass es zig verschiedene Schulformen geben muss und genau Unterscheidung, ob man der Schüler jetzt Behinderungsbild A oder B oder C hat oder und dann, wenn inklusiv beschult wird, dann vor allem in Baden-Württemberg ist es so, da versucht man dann Kinder mit dem Förderbedarf geistige Entwicklung in einer Gruppe zusammenzufassen und Kinder mit dem Bedarf Lernen in einer anderen Klasse wieder zusammenzufassen, und das macht überhaupt keinen Sinn, dass man quasi in der Inklusion das erneute Sortieren anfängt, ja. Also vor allem im Grundschulbereich gibt es ein ganz, ganz, ganz einfaches Prinzip, das aber leider überhaupt nicht umgesetzt wird, vor allem in Baden-Württemberg nicht, nämlich dass kurze Beine kurze Wege bedeuten und jedes Kind in die Schule vor Ort gehen sollte. Völlig unabhängig davon, ob die Schule darauf eingerichtet ist oder nicht. Und das ist das Geheimnis danach. Man muss dann die Schule einrichten darauf. Man muss nicht die Kinder in Schulen schicken, die angeblich für sie passen, sondern man muss die Schulen passend für die Kinder machen. Und ich habe ja zwei Söhne, also sie sind jetzt beide erwachsen, aber auch für meinen Sohn ohne Down-Syndrom habe ich mir eine Schule gewünscht, die sich nach ihm und seinen Bedürfnissen und seinen Lernwegen richtet und nicht, dass er in irgendeine Schublade passen muss. Also das empfinde ich in Deutschland schon als sehr, sehr vom Grundsatz her getrennt angelegt.
Wenn Sie also genau Deutschland sagen, haben Sie, also wäre das sozusagen eine Wunschvorstellung, dass es anders laufen würde, oder haben Sie vielleicht auch ein Beispiel parat von einem Land, in dem es besser läuft oder wo Sie sich hinsehnen, systemtechnisch?
Also gerade die Freundin, mit der ich den Blog zusammenschreibe, die war zum Beispiel mal in Südtirol, in Italien, hat man ja schon Ende der 70er Jahre, glaube ich, war das, die Sonderschulen abgeschafft. Und es gibt ein ganz berühmtes Zitat von einer Schulleiterin in Südtirol, die gesagt hat, wir haben erst gelernt, uns auf die Kinder einzustellen, als wir sie nicht mehr wegschicken konnten. Mhm. Denn die Lösung, ein nicht passendes Kind aus der Schule und aus der Schülerschaft zu entfernen, ist eine Lösung, der man bei uns nur sehr schwer widersteht. Also das wird doch häufig dann gewählt. Und insofern denke ich, ist das wirklich ein gutes Beispiel dafür, dass Kinder, die egal mit welcher Lernvoraussetzung in die normalen Schulen gehen, dass die dazu beitragen, dass die Schulen sich ändern und dass das letztendlich für alle Kinder einen Vorteil macht.
Ich musste da, also als Sie das vorhin sagten, mit Leistungsgesellschaft auch an Marx denken und dieses Basisüberbaumodell, also das alles, was so die wirtschaftliche Basis sozusagen baut, auch in den Überbau, also in die Ideologie und Kultur und so weiter abstrahlt. Und das ist ja irgendwie auch genau das, also dass es sich eben auch natürlich im Bildungssystem ausdrücken muss, um weiterhin so eine erfolgreiche Leistungsgesellschaft zu sein, die halt irgendwie auf Druck baut und so. Also ist die Frage sozusagen, ob sich nicht nur das Schulsystem ändern müsste, um was zu ändern, oder auch, ja, weiß ich nicht, das ganze politische System. Ich finde, das ist so eine, es hängt irgendwie alles zusammen gerade.
Ja, aber ich denke jetzt nicht, dass man gleich das System ändern muss, weil also mit solchen Maximalforderungen, finde ich, ist es immer ein bisschen schwierig. Mhm. Also weil das hört mir jetzt zum Beispiel auch oft als Argument, warum alles so langsam geht. Ja, also es gibt eben nicht genügend Ressourcen und die Menschen haben Vorbehalte und die Lehrer sind nicht richtig ausgebildet. Und solange das alles so ist, funktioniert das nicht und kann das auch gar nicht funktionieren. Mhm. Und so mehr oder weniger, manchmal ausgesprochen, manchmal nicht, kommt dann der Schluss, dann lässt man es besser.
Ja,
aber das finde ich eben, ne? Ja, ich finde es gerade andersrum wird ein Schuh draus. Mhm. Also wenn wir anfangen, Dinge einfach zu leben, ja, also dass Kinder eben in Anführungszeichen einfach gemeinsam unterrichtet werden, dann stellt man eben sehr viele Veränderungen fest. Man lernt daran, alle lernen daran an anderen Voraussetzungen und auf die Art und Weise kann sich auch was ändern. Also wenn man immer wartet, bis die Voraussetzungen gegeben sind, um was zu ändern, dann wird sich nie etwas ändern. Wir müssen anfangen, die Dinge zu ändern und dann ändert sich das System mit. Wir können nicht erst das System ändern und dann, wenn es dann passend ist, dann mit der Inklusion anfangen. Also ja. Das gilt im Übrigen für alle Bereiche, finde ich.
Ja. Aber da ist ja zum Beispiel auch, also systemisch sozusagen das Problem gerade, das haben Sie ja auch von der LAG kritisiert, nach den Landtagswahlen jetzt in Baden-Württemberg, die nun einige Monate zurückliegen, dass Inklusion da faktisch nicht vorkommt. Was wünschen Sie sich denn vom Land oder wie schätzen Sie die aktuelle politische Lage vielleicht gerade auch in Baden-Württemberg ein? Ist sie so ein bisschen inklusionsfaul, würden Sie sagen?
Ja, also wir haben in den letzten Jahren da eigentlich schon einen gewissen Rückschritt eigentlich erlebt in der Inklusion, in der schulischen Inklusion, vor allem in Baden-Württemberg. Also wir hatten eine Kultusministerin, die eine ganz klare Agenda hatte, die Kinder quasi wieder in die Sonderschulen bringen wollte, aus der Inklusion raus, zumindest in die Außenklassen, damit sie in dem System blieben und damit das System, das ja in Baden-Württemberg Baden-Württemberg und auch in anderen Bundesländern über Jahrzehnte sich, sage ich jetzt mal, von der funktionalen Ebene für Politiker und Lehrer wunderbar bewährt hat. Ein System, das funktioniert, das Kinder trennt, das Schüler sortiert. Man kann sich gar nichts Besseres vorstellen, außer aus der Sicht der Menschen. Aber vom System her ist das natürlich wunderbar. Das war gegen die Anfangszeit in 2014, als der Schulgesetz das erste Mal da geändert wurde und eben endlich die Kinder ein Recht hatten auf inklusive Beschulung, gab es dann de facto ein richtiges Rollback. Und wir hoffen natürlich, dass das von der neuen, so neu ist sie ja nicht mehr, Landesregierung, dann eben auch in eine andere Richtung geht. Jetzt muss man natürlich sagen, es sind schwierige Zeiten für alle, auch um neue Dinge anzupacken, um Richtungswechsel durchzusetzen. Man sieht ganz deutlich, dass auch in der Pandemie es darum natürlich geht, die Krise zu managen und das System irgendwie am Laufen zu halten, was ja ein Stück weit auch richtig und wichtig ist. Aber teilweise sieht man eben auch, wie die Schüler mit Behinderung dann hinten runterfallen, nicht mitgedacht werden, wenn es dann schwierig wird, quasi, naja, in der Pandemie können wir nicht auch noch Inklusion machen, einen Ausspruch, den ich schon mehr als einmal gehört habe, ja. Also das sind dann schon Punkte, die das erschweren, ja.
Um das einmal nachzuvollziehen, welche Wirkmacht hat Ihre Arbeit hier im Kommunalen denn auf die politische Situation auch auf Landesebene zum Beispiel oder weiterhin auf Bundesebene? Wie viel kann man da erreichen?
Ja, der stete Tropfen höhlt eines Tages dann auch mal den Stein, sage ich. Also es ist nun mal, denke ich, ganz wichtig, dass Eltern sich zusammenschließen, später, wenn sie alt genug und dazu willens und in der Lage sind, auch die Schüler und die Menschen mit Behinderung natürlich selber. Im schulischen Bereich sind es oft meistens erstmal die Eltern, gemeinsam ihre Wünsche formulieren und eben das klar machen, dass das nicht nur Wünsche sind, sondern dass die Kinder ein Recht haben. Mhm. Also es gibt dieses Recht auf gemeinsamen Unterricht, das festgeschrieben ist und das eben in Deutschland nicht wirklich gut umgesetzt wird, ja.
Zusammen mit Ihrer Kollegin Kirstin Erhardt kuratieren Sie einen ganz tollen Blog, nämlich zwischen Inklusion und Nixklusion auf Ihrer Seite kirstenmal2.de. Da schreiben Sie seit 2016 jeden Montag über das Leben mit einem Kind mit Beeinträchtigung oder Behinderung. Was hat Sie denn zu dem Blog inspiriert?
Ja, das ist einfach unser, sage ich mal, Hobbyprojekt, das auch seiner mehr Rotweinlaune als Bierlaune entstanden ist, weil wir uns gegenseitig eben auch Dinge erzählt haben. Wir lernen ja viele andere Eltern kennen, auch durch unsere Arbeit in den Elterninitiativen oder eben durch die Arbeit in dem Verein. Und teilweise sind es ja so aberwitzige Geschichten, wo man immer gedacht hat, ja, das glaubt uns ja gar keiner. Also wer mit diesem Thema nichts zu tun hat, der denkt sich einfach, nee, komm, hör auf, das gibt's doch nicht, sowas. Und wir wollten diese Geschichten einfach mal weitererzählen, ja. Und da gibt es eigentlich nicht so einen großen pädagogischen Zeigefinger dahinter, ja. Es gibt man oft auch nicht so eine klare Aussage, ist das jetzt gut, ist das böse, ist das richtig, ist das falsch. Es ist halt tatsächlich alle Geschichten das echte Leben. Ja? Mhm. Wir erzählen die natürlich nicht eins zu eins weiter, weil es sind ja viele verschiedene Kinder, sind eben nicht nur die Geschichten, die uns selber passiert sind, sondern die auch Freunden, Bekannten, allen möglichen Menschen passiert sind und wir möchten nicht, dass sich irgendjemand eins zu eins wiedererkennt. Aber alles ist so passiert, wie wir das erzählen vom Grund her. Und insofern ist manche Sachen sind eben dann bisschen so, ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, also wie im echten Leben eben auch, ja.
Ja, Sie haben Ihre Geschichten ja als zum Freuen und Ärgern, zum Lachen und zum Weinen und manchmal einfach nur zum Kopfschütteln beschrieben. Sie schreiben dabei ja über das, was ganz gut funktioniert, also man könnte sagen, unter dem Label Inklusion, aber es gibt auch in diesem kokettierenden oder provokanten Titel Inklusion und Nixklusion das Wort Nixklusion. Was meint denn Nixklusion in dem Zusammenhang?
Nixklusion ist tatsächlich der Zustand, der behauptet, Inklusion zu sein, der da aber einfach nichts ist, also der das nicht ist. Und das muss gar nicht eben quasi eine streng getrennte Sonderwelt sein, sondern wo einfach klar wird, ja, also da ist nicht die richtige Haltung dabei. Also da erlebt man ja ganz viele fürchterliche Dinge von Überheblichkeit, von Übergriffigkeit, alles Mögliche, was einem dann quasi als Inklusion verkauft wird. Ja, also das ist so ein, ja, das böse Wort der Worthure, hat mal jemand zur Inklusion gesagt. Ja, was man wirklich für alles benutzen kann und was eine Zeit lang, jetzt im Moment ist es nicht mehr so hip, aber eine Zeit lang war wirklich, man konnte es nicht mehr hören, weil also wirklich in jeder Rede wurde das dann nach vorne gezerrt und es war ganz klar, dass also jeglicher Inhalt fehlt. Und das wollten wir eben mit diesem Wort Nixklusion ausdrücken.
Haben Sie da gerade ein schönes Beispiel für?
Ja, also tatsächlich habe ich jetzt von einem Schüler gehört, als die Pandemie dann im Sommer ein bisschen abgeflaut ist, da wollten die einen Ausflug machen. Und da hat man dann für den Schüler, der eine Gehbehinderung hat, ein ganz, ganz aufwendiges, sage ich jetzt mal, Parcours geplant. Also wie der ohne sich mit seinem Rollstuhl in einen Zug zu bewegen, dann mit einer Mitfahrgelegenheit an das gleiche Ziel kam. Und keiner hat den, also doch immerhin 12-Jährigen, gefragt, was er denn gerne machen würde, ob er vielleicht Lust hätte mit dem Zug, auch wenn es ein bisschen unbequemer ist, als vielleicht mit einem Auto gefahren zu werden, exklusiv von irgendeinem jungen Studenten oder Praktikanten, den sie da organisiert hatten. Ja, ob er nicht vielleicht lieber mit seinen Klassenkameraden und Mitschülerinnen dann im Zug mitgefahren wäre und ob sie nicht vielleicht alle miteinander dann ausprobiert hätten, wie barrierefrei denn die Bahn sein kann. Also das wäre zum Beispiel ein Schülerprojekt gewesen. Und das war, die Lehrer waren ganz enttäuscht, dass man ihnen das nicht gewürdigt hat, ja, dass sie so eine bequeme Anreise für das Kind organisiert haben. Also das fand ich so richtig Nixklusion. Also man bestimmte über den jungen Menschen hinweg, statt einfach mit ihm zu reden und rauszufinden, was er möchte und dann zu gucken, dass man die Hindernisse aus dem Weg räumt. Und letztendlich hat man auf die Art und Weise wieder mal den Menschen mit Behinderung aus dem Weg geräumt.
Ja, ein sehr guter Neologismus, der gefällt mir sehr gut, Nixklusion. Das ist eben dieses Sprechen über Menschen statt mit Menschen zu sprechen. Wo aber miteinander gesprochen wird, ist unter ihren Beiträgen, und zwar unter ihren wöchentlich erscheinenden Geschichten, ist mir aufgefallen. Da kommen UserInnen total häufig ins Gespräch und tauschen Erfahrungen aus und stärken sich aus meiner Wahrnehmung heraus gegenseitig. Welches Potenzial sehen Sie denn in der Vernetzung unter Eltern mit ähnlichen Realitäten?
Also das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt bei dem Blog war das eigentlich von uns gar nicht von Anfang an so klar, dass sich das dort so entwickeln würde. Das war natürlich auch nicht geplant. Wir haben das dann quasi, damit wir eine Rückmeldung von den Lesern haben können, wie man das so macht. Aber vielleicht ist Ihnen das inzwischen auch aufgefallen. Wir diskutieren da auch nicht mit. Also wir lassen dann unsere Leser in Anführungszeichen mit der Geschichte alleine. Und grundsätzlich ist das in meinen Augen das A und O, dass sich betroffene Menschen gemeinsam austauschen, dass sie versuchen, ihre Interessen durchzusetzen, indem sie sich gegenseitig stärken und auf die Art und Weise eben auch eine politische Wirkung entfachen können. Also das ist das, was zum Beispiel mein Engagement im Verein eigentlich zugrunde liegt. Ja? Dass ich ja möchte, dass sich was ändert und dass ich eben gesehen habe, einer alleine bewirkt nichts. Und wenn jeder alleine zu Hause sitzt, wird sich in 1000 Jahren nichts ändern. Wir müssen uns zusammenschließen und gemeinsam artikulieren, was falsch läuft und eben auch klar unsere Forderungen stellen.
Wenn man jetzt mit Ihnen in Kontakt treten möchte oder sich auch austauschen möchte, wie tritt man am besten in Kontakt?
Also jetzt hier als Ulmer oder Ulmerin ist es am besten, wenn man über Inklusion in Ulm mich kontaktiert. Das kann man einfach googeln oder wir treffen uns auch immer jeden ersten Schulmontag im Monat im städtischen Bürgerzentrum am Eselsberg und dann trifft man die Ulmer Gruppe.
Das war eine weitere Folge der Podcast-Reihe Internationale Stadt Ulm, heute mit Kirsten Jakob, die sich in Ulm für Inklusion einsetzt. Vielen Dank, Frau Jakob, es war mir eine Freude.
Ja, vielen Dank für die Einladung.